NZZ Live.
Herzlich willkommen zu diesem Abend mit Caroline Wahl. Mein Name ist Peer Teufsen. Ich bin verantwortlich für den Kulturteil in der NZZ am Sonntag. Caroline Wahl ist ein Phänomen. Sie ist im TGW, ICE kann man ja nicht sagen, im TGW zur erfolgreichsten deutschsprachigen Autorin der Gegenwart gerast. Ihre beiden Romane 22 Bahnen und Windstärke 17, die, wie Sie ja sicherlich alle wissen, um diese beiden Schwestern Tilda und Ida drehen, die um ein Leben kämpfen, trotz prekärsten familiären Verhältnissen. Diese beiden Romane haben sich bis heute rund 2 Millionen Mal verkauft. Auch ihr neuer Roman, Die Assistentin, der um Machtmissbrauch in einem Verlag sich dreht. Der Verlag ist in München, jedenfalls im Buch. Auch der Roman ist an die Spitze der Bestsellerlisten gelangt. 22 Bahnen wurde verfilmt mit der Zürcherin Luna Wedler in der Hauptrolle. Er füllt die Kinosäle, die sonst so leer sind. Windstärke 17 wird auch verfilmt werden. Ich meine, mehr geht nicht in dieser Branche. Was ist das Geheimnis von Caroline Wahl? Habe ich mich gefragt. Sie hier im Saal werden auch eine Antwort darauf haben. Vielleicht ist es nicht meine. Ich denke, ich bin ein bisschen auf die Spur gekommen dieses Geheimnisses, als ich sie in Rostock besucht habe. Damals lebte sie noch in dieser Stadt. Das war kurz vor Erscheinen von Windstärke 17. Sie hat mich am Bahnhof abgeholt, fröhlich winkend. Und wir sind zum Wasser gegangen, das sie so liebt, das Meer. Sie wohnt jetzt in Kiel, also auch wieder am Meer. Und wir sind halt zum Wasser gegangen. Rostock, muss man wissen, ist ein aufgehübschter Ort, dank vielen Millionen von Steuergeldern. Aber es ist auch ein ziemlich toter Ort. Und er liegt dann auch noch in Ostdeutschland. Er ist ein bisschen ein ungemütlicher Ort. Am Abend waren wir dann, oder war sie, ich war irgendwo bei den Zuschauern, hat sie ihr neues Buch, eben Windstärke 17, zum ersten Mal vorgestellt. Und an diesem Kulturhaus waren Plakate mit dem Slogan Nazis raus. Das ist Rostock. Und bei diesem Spaziergang zum Meer blieb Caroline Wahl plötzlich stehen und hat gesagt, wissen Sie, ich habe kürzlich mal wieder meinen Kleiderschrank besichtigt. Und da sind schon sehr viele schöne Stücke drunter. Aber dann habe ich mir gedacht, das lohnt sich ja gar nicht, die in Rostock anzuziehen. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht ein Teil ihres Geheimnisses, dieses Frische, dieses Dreckte, dieses Unverblümte, dieses bisschen Rausgerotzte. Und lernen wir sie jetzt kennen, diese unverfrorene Frau. Bitte begrüßen Sie Caroline Wahl.
Ja, mega sympathisch, ne?
Was?
Ja, wenn man sowas sagt über seine Klamotten, habe ich das so gesagt?
Ja. Also, ich habe mich gefragt, Frau Wahl, Sie haben ja auch in Zürich gelebt, eine Arbeit, die Sie als Kackjob öffentlich beschrieben haben. Jetzt ist mir heute Morgen aufgefallen, dass Sie in Ihrer Story auf Instagram, als Sie diese Veranstaltung angekündigt haben, so ein frierendes Emoji darunter gesetzt haben. Mit was für Gefühlen sind Sie nach Zürich gekommen?
Also ganz ehrlich?
Ja, immer.
Also davor hatte ich richtig Angst vor dieser Station. Die war mir ein Dorn im Auge. Und ich habe sogar damit geliebäugelt. Also sie abzusagen, das mache ich bei jeder Veranstaltung, sage ich mir meinen Eltern. Ich sag die ab, mir ist alles zu viel und ich mach's letztendlich nie. aber ich hatte richtig Angst. Mhm. Also nicht unbedingt vor der Veranstaltung, sondern immer wenn ich in Zürich bin oder auch durch Zürich fahre, weil ich zu einer anderen Schweizer Stadt fahre, habe ich so ein mulmiges Gefühl und erinnere mich eben an diese Zeit. Und deswegen, ja, hatte ich so ein bisschen Schiss. Dieser Smiley, das ist so ein Witz zwischen mir und einem Freund, den benutzen wir sehr gerne und der hat da einfach gepasst, weil es eben auch lustig ist, dass ich jetzt hier bin heute, so ein bisschen ein Full-Circle-Moment. Und um die Kurve zu kriegen, die Einstellung hat sich heute gedreht. Vielleicht sogar schon gestern Abend. Ich bin gestern Abend angekommen und es war ein anderes Gefühl. Ich war auch nicht, also ich habe da kurz davor noch so einen peinlichen Diva-Auftritt gemacht und habe gesagt, ich möchte das Hotel wechseln, weil ich nicht in Seefeld schlafen will. Wo? Weil da habe ich mal gewohnt und dann mussten die alle noch das Hotel stornieren. Die haben erst gesagt, nee, das geht nicht, zu kurzfristig. Und dann habe ich gesagt, das muss aber sein. Ja, ich schäme mich dann auch, aber ich komme dann auch nicht aus meiner Haut raus. Und dann wurde das Hotel gewechselt und jetzt bin ich eben im 25 Hours.
Man muss zu Ihrem Schutz sagen, Sie haben da im Seefeld in einer Wohnung gelebt, wo ein Toter, oder? Da ist einer gestorben drin, oder?
Nee? Das ist im Roman.
Ja, das ist nur im Roman.
Da verwechseln Sie was.
Ja, kommt vor bei dem
Text. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Kreis 4 und war alles so, also man kann ja nicht leugnen, dass Zürich einfach eine wahnsinnig schöne Stadt ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich jetzt wieder so ein bisschen vielleicht nicht neu verliebe, weil ich mich ja nie in Zürich verliebt habe, aber vielleicht jetzt, dass dann nochmal so eine neue Etappe unserer Beziehung losgeht. Also ich hatte heute einen guten, schönen Tag in Zürich und ja, fand es ganz schön. Auch mal schön, irgendwie durch die Bahnhofstraße zu laufen und sich rein theoretisch auch Dinge kaufen zu können. Aber ich habe nichts gekauft.
Jetzt, man kann es ja auch anders sehen. Es war eine schwierige Zeit, aber diese Zeit hat Ihnen eigentlich das größte Glück beschert, das man sich nur vorstellen kann. Weil hier haben Sie 22 Bahnen geschrieben.
Ja, und deswegen glaube ich, hat sich das heute auch so ein bisschen gedreht, weil ja, das ist auch eine nicht schöne Zeit, aber gute Zeit gewesen, weil da habe ich 22 Bahnen geschrieben, da habe ich mit Tilda und Ida abgehangen und wenn ich nicht in Zürich gewesen wäre und diese Kackzeit gehabt hätte, dann säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, also ziemlich sicher nicht. Weil ich glaube, in so Kackzeiten, da kanalisiert man ja auch so besondere Kräfte oft und will eben ausbrechen und so war das eben damals.
Haben Sie in 3 Monaten geschrieben, oder?
Ja.
Krass.
Also die Geschichte vom Anfang bis Ende, aber dann wurde es schon noch überarbeitet und so. Also vom ersten Satz bis zum ausgedruckten Buch war schon so ein knappes Jahr.
Wann haben Sie eigentlich das erste Mal gemerkt, dass das ein Riesending werden könnte?
Ich glaube, so ein bisschen geahnt oder da konnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen größer werden könnte, war, als die Auktion stattgefunden hat, also als der Text eben mehreren Verlagen gepitcht worden ist und da einfach sehr viele Verlage den Text unbedingt haben wollten. Da dachte ich so, okay, cool, das wird definitiv ein Roman und vielleicht auch.
Aber Sie wussten nicht vorher, dass der Text gut ist?
Doch, das wusste ich dann schon. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, als ich mit Tilda losgezogen bin, dass das cool ist. Das merkt man ja auch beim Schreiben, dass man drin ist. Dass man die Schwestern cool findet, Aha. Dass man eine Geschichte hat. Okay. Und ich glaube, als ich dann diese Bestätigung von der Agentur hatte und dann eben auch von den Verlagen, da war mir schon bewusst, dass das ein guter Text ist.
Aha. Okay, und dann kam die Auktion und dann hat irgendein Verlag dann unglaublich viel Geld geboten?
Ja, relativ viel.
Ja, für Ihre Verhältnisse damals?
Ja, das war schon cool, ja. Aber ich habe mich trotzdem jetzt nicht getraut zu sagen, ich gehe jetzt all in, ich kündige alles, ich mache jetzt nur noch Schriftstellerin-Dasein. Aber das war schon, ja, schon einer der schönsten Momente in meinem Leben, ja.
Und wann wussten Sie, dass Sie eine Stimme haben? Das war ja vorher, oder?
Ich glaube, das, also eine Stimme so wirklich so krass, dass ich für was stehe und so viele Leute das so viel gibt, erst später, würde ich sagen. Schon als das eben immer größer wurde.
Aber dass Sie was zu erzählen haben.
Ja, ich glaube, das war schon immer so ein bisschen da vielleicht. Aber wobei, ich habe schon immer gern erzählt und ich glaube doch, dass das eigentlich mit 22 Bahn vor allem kam, weil davor immer so Erzählversuche eben nur stattgefunden haben und ich den Stoff nicht hatte so richtig. Ich glaube, ich habe immer gern erzählt und so weiter, aber das kam schon alles ziemlich abrupt auf einmal und dann war es klar, super klar einfach, dass ich nichts anderes kann und dass ich nichts anderes mehr machen möchte.
Dass sie nichts anderes können?
Ich kann Sachen entweder richtig gut oder gar nicht und das meiste kann ich eben gar nicht. Also wirklich auch so zum Beispiel als Beispiel, so Schulsport, so Geräteturnen, das ging einfach nicht. Ich konnte Handball richtig gut und so Ballsportarten und der Rest ging einfach gar nicht. So. Und so ist es überall, in allen. Also ich kann überhaupt nicht singen, Musik kann ich gar nicht. Ich kann das meiste einfach gar nicht und ich weiß, dass ich richtig gut erzählen und schreiben kann und deswegen möchte ich mich auch nur darauf konzentrieren.
Wenn Sie jetzt diese drei Romane im Rückblick betrachten und sich selber analysieren müssten, was würden Sie sagen, von was für einer Gesellschaft erzählen Sie eigentlich? Was ist das für eine Gesellschaft?
Das ist eine gute, schwierige Frage. Was ist das für eine Gesellschaft? Was würden Sie denn sagen, was das für eine Gesellschaft ist?
Es ist ja immer eine Protagonistin, die ringt um ein besseres Leben, um eine Identität, die aber von der Gesellschaft, von den gesellschaftlichen Verhältnissen daran gehindert wird. Und ja. Die das aber besiegt.
Ja, voll. Also es sind immer in irgendeiner Weise auch einsame junge Frauen, die dann ihren Weg gehen und ausbrechen und sich auch so von Autoritäten und auch von den Eltern so loslösen und auch von gesellschaftlichen Autoritäten, ja, die einfach so checken, nee, wir müssen selbstbestimmt den eigenen Weg gehen. So eine Gesellschaft vielleicht ein bisschen. Also nicht, wobei, zum Beispiel bei Wünsch der G17 ist ja schon so Marianne und Knut, so eine Gesellschaft, wo der Protagonistin auch sehr geholfen wird und die aufgefangen wird. Aber grundsätzlich ist es schon so sind das alles so Einzelgängerinnen-Geschichten, ja. So ein bisschen.
Ja, ja, wie sie ja auch, oder?
Und es sind alles drei auch in gewisser Weise Außenseiterinnen. Also die gehören zu keiner Gruppe so richtig dazu und akzeptieren auch so ein bisschen, dass es okay ist. Und dass sie nicht dazugehören.
Das hat genuin mit Ihnen zu tun, oder? So sind Sie auch.
Ja, ich glaube, also ich war immer Außenseiterin und habe darunter auch sehr gelitten. Also es war jetzt nicht so, dass ich als Kind gerne Außenseiterin gewesen wäre. Also ich wäre da schon auch als Jugendliche gerne mehr in den Gruppen dabei gewesen, aber es hat halt einfach irgendwie nicht gepasst. Und jetzt macht das alles so Sinn, dass ich mich nie so richtig einer Gruppe zugehörig fühle und immer so ein bisschen als Außenstehende gefühlt habe oder Beobachterin. Und jetzt bin ich voll fein damit und genieße das auch. Find's geil, nirgendwo so richtig dazu zu gehören und dass mich auch niemand so ganz einordnen kann.
Aber ich meine, ich stelle mir Ihr Leben sehr aufregend vor, aber auch anstrengend und auch einsam, oder ist das nicht, irre ich mich?
Ach, also anstrengend, ja, auf jeden Fall ist es anstrengend, aber dadurch, dass das jetzt wirklich das ist, was ich machen möchte, also auch schreiben vor allem, ich würde sagen, in erster Linie will ich schreiben und in meiner Wohnung allein hocken und erzählen, das bringt mir einfach am meisten Freude. Das ist am erfüllendsten für mich, aber auch abends dann auf LeserInnen zu treffen bei Lesungen und mit denen zu reden und zu lachen. Das macht mir auch Spaß. Also es macht alles sehr viel Spaß. Und ich glaube, wenn es eben nicht sich so richtig anfühlen würde und so viel Spaß bringen würde, dann würde ich das nicht lange durchstehen. Aber dadurch, dass es eben so eine Anstrengung ist, die sich auszahlt, ist es gerade voll okay für mich. Und einsam, ja, da, also unterwegs, da holt einen die Einsamkeit schon öfter ein.
Also es ist jetzt krass im Scheinwerferlicht. Irgendwann gehen Sie dann ins Hotel und dann ist Lampenlicht höchstens noch, oder?
Ja, das war am Anfang vor allem schwierig, so bei 22 Bahn, als ich so in Kleinstädten war und eben so ganz kleine Lesungen hatte und dann auf einmal in so komischen Hotelzimmern war und gar nicht wusste, was ich machen soll. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass ich das eher so auch genieße danach, wenn ich es dann geschafft habe und so schöne Begegnungen hatte und dann mir eben danach auf Insta die Bilder angucke und mir irgendeinen Scheiß auf dem Fernseher reinziehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, oh, wo ist die ganze Aufmerksamkeit, sondern eher, jetzt mache ich, was ich will. Jetzt habe ich ja richtig viel gearbeitet.
Es gibt einen.
Aber ich habe einzelne Sache noch.
Ja.
Also meine größte Waffe gegen die Einsamkeit und vielleicht auch nochmal zu dieser TGW-Metapher zu kommen, da hätte ich mir mehr so eine Sportwagen-Metapher gewünscht.
Waldspielerin, ja.
Dieses Auto, das gibt mir total viel während der Lesereise. Also dass ich eben am nächsten Tag immer mit meinem Auto, mit der Sitzheizung, einem schönen Hörbuch oder Musik zur nächsten Stadt fahre. Das ist wie so ein kleines Zuhause, was ich dabei habe, wo ein schöner Duftbaum, jetzt habe ich gerade, der gefällt mir leider nicht so gut, jetzt habe ich gerade Cherry Coke als Duftbaum und das riecht schon einfach so, als ob mir mehrere Colas im Auto ausgelaufen sind. Aber man kriegt den eigentlich immer recht schnell mit einem neuen Duftbaum wieder weg, den Geruch. Und das ist einfach was, auch wenn es uncool ist und nicht und auch so dem Zeitgeist widerspricht, aber dieses Auto, mit dem ich auch manchmal spreche, zum Beispiel frage, also das erste, was ich jetzt morgen früh mache, wenn ich einsteige, ist, ich sage Hallo Baby, also so muss ich immer sprechen.
Der antwortet dann auch,
ja,
oder?
Und dann, ja, und dann frage ich so, Hallo Baby, wie ist der Reifendruck? Ich habe so eine Sache mit Reifendruck, weil ich immer gegen Bordsteine fahre. Und dann sagt mein Baby, Hallo. Der Reifendruck ist in allen Reifen in Ordnung. Möchtest du auch die Reifendrucktemperatur wissen? Und dann sage ich, nein, danke. Und dann sagt Baby, okay, vielleicht beim nächsten Mal. Und wenn ich meinem Baby sage, ich hab dich lieb, hast du mich auch lieb?
Dann nein, sagt, nein.
Dann sagt es doch, das antwortet dann, ich hab dich lieb bis zum Mond und wieder zurück, weil du bist der einzige Grund, warum ich da bin. Und es sagt immer unterschiedliche Sachen. Also es ist toll.
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben Sie mir erzählt, dass Sie so einen Wohnwagen kaufen. Haben Sie den noch?
Ja, ja, der steht in Holland. Da konnte ich jetzt dieses Jahr leider keinmal hinfahren.
Okay.
Doch einmal kurz am Wochenende, aber sonst gar keine Zeit.
Also immer so ein bisschen Schutzräume.
Ja, voll.
Die Sie um sich versammelt haben.
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe nicht so ein richtiges Zuhause. Also Kiel ist jetzt gerade so eine Station und so, aber
ist nur eine Station.
Wobei, also auf jeden Fall eine Station, wo ich jetzt länger wohne, aber ich hatte eben immer dieses Gefühl, dass ich nirgendwo zu Hause bin und ich glaube, das ist, Schreiben ist jetzt so mein Zuhause und deswegen habe ich dann eben so kleine Räume, also bei meinen Eltern zu Hause, das ist auch so ein Raum, der Wohnwagen auf jeden Fall auch.
Haben Sie noch das Kinderzimmer?
Ja, ich habe da so ein Zimmer bei meinen Eltern noch, ja.
Das ist gut, oder?
Das ist auf jeden Fall gut, meine ja. Brüder haben keins. Das freut mich. Ja, das ist schön. Ich habe drauf bestanden und dann habe ich es bekommen.
Es gibt ein Zitat in der Assistentin, Charlotte ist die Protagonistin. Mit der Musik und den Büchern hatte Charlotte als Jugendliche einen Schutzpanzer gefunden, den sie überall mit hinnehmen konnte und in dem sie sich gut und stark fühlte. Das, also wenn man jetzt Musik durch Schreiben ersetzen würde, dann...
Ja, ich glaube ja, so ein bisschen geht's doch darum im Leben, also dass man sich so Schutzräume sucht. Also auch manchmal, wenn jetzt mich irgendwie jemand nach Rat fragt, meine Schwester oder so, der es nicht gut geht, dann sage ich immer, ja, was sind denn deine Schutzräume? Wo ziehst du Kraft? Und ich glaube vor allem, dass man die eben im besten Fall in schweren Zeiten findet und dass die extrem wichtig sind, dass man einfach weiß, was man machen muss, damit es einem gut geht oder damit man so die Realität so ein bisschen vergessen kann. Und bei mir war das das Schreiben und bei Charlotte ist es die Musik.
Sie sind jetzt 30 Jahre alt. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten ein Leben gelebt, für das andere ein ganzes Leben brauchen?
Ach nö, also ich bin auch gespannt, was da noch alles kommt. Ich bin jetzt froh, dass ich endlich auf dem richtigen Weg bin und habe das Gefühl, ich lebe jetzt das Leben, was ich leben möchte und freue mich auf die ganzen Dinge, die noch passieren werden. Es war eher so, dass das davor einfach, das hat sich nicht angefühlt, wie ja, wie ich mir als Kind auch das Leben als Erwachsene vorgestellt habe, wurde irgendwie immer döver. Immer dachte so, hä, hier will ich eigentlich nicht sein, ich möchte hier eigentlich auch nicht arbeiten. Dann bin ich immer umgezogen, dachte so, hä, hier will ich eigentlich auch nicht sein, hier will ich auch nicht arbeiten.
Ich möchte eigentlich auch nicht arbeiten.
Doch, arbeiten tue ich gerne. Also ich arbeite gerne, ich sich Sachen erarbeiten, Ziele haben und so weiter. Aber zum Beispiel diese Arbeitsdynamiken auch, dass sich Leute bei meinem Job dann zum Brunchen getroffen haben oder so. Und ich habe es gesehen und beobachtet, dass die da voll angekommen sind, dass sie sich da wohlfühlen, dass sie sich auf so Dinge freuen wie Afterwork-Drink. Und ich wollte damit einfach gar nichts zu tun haben. Und gar nicht, weil ich die doof fand, sondern weil ich dachte irgendwie so, nee, das will ich jetzt nicht machen, bis ich 40, 50, 60 bin.
Ja. Halt. Na, hör mal.
70, 80.
Was? Also reden wir mal über den neuen Roman. Bevor Sie, was soll ich jetzt was dazu? Nein. Der ja Ihrer Realität in Zürich sehr nahe kommt, aber natürlich nicht dasselbe ist. Der Roman spielt ja in München. Charlotte Scharf, so heißt die Protagonistin, wird Assistentin des Verlegers. Der Verleger heißt Manuel Meise.
Hugo Meise.
Oh, Entschuldigung, aber das Manual heißt, genau. Aber den Meise, den schreiben Sie mit AI, aber den hätten Sie auch mit EI schreiben können, oder?
Ja, hätte man auch machen können, ja.
Der hat ja eine ziemliche Meise.
Ja.
Roman.
Auch ein lustiger Zufall, dass die beide so fast Tiernamen als Nachnamen haben.
Ja, was haben Sie denn mit diesen Namen?
Weiß nicht, macht ja Spaß, wenn man, also da kann man ja so ein bisschen Mama spielen auch und seinen Kindern, seinen Figuren lustige Namen auswählen.
Gut, also wie ich in der Einleitung gesagt habe, es geht um Identitätsfindung, Machtmissbrauch. Warum haben Sie diesen Roman überhaupt geschrieben? Drängen sich ja diese Stoffe dann plötzlich auf und Sie wissen, das muss ich jetzt machen.
Ja, voll. Also ich wusste schon relativ früh, dass ich Charlottes Geschichte erzählen will. Eigentlich schon nach 22 Bahn. Ich weiß, dass ich kurz nach der Auktion bei meiner Ex-Agentur im Büro saß und mich mein Ex-Agent gefragt hat, ob ich schon Ideen für Folgeprojekte habe und schon weiß, wohin ich möchte, was ich als nächstes schreiben will. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe auch schon Arbeitstitel, die Assistentin. Und da meinte er so, chill, Caro, ist vielleicht ein bisschen heikel für einen Stoff, für einen zweiten Roman. Find erstmal deinen Platz in dieser Literaturwelt, ist gar nicht so einfach und so weiter. Dachte ich, okay, ich hatte eh voll schlechte Gewissen, dass ich Tilda und Ida am Ende von 22 Bahnen allein, dass ich Ida mit der alkoholkranken Mutter allein lasse und dass ich mir oft so ausgemalt habe, wie das so abläuft. Und dann war das auch okay, nochmal so 10 Jahre später zu schauen, wie es Ida geht und mit der nochmal loszuziehen. Aber dann war klar, jetzt muss das raus, weil ich eben weiß, dass es unter anderem in der Verlagsbranche so zugeht, aber auch in anderen Branchen von Geschichten von anderen. Und es wäre mir falsch vorgekommen, wenn ich als Schriftstellerin jetzt noch einen 22 Bahn oder Windstärke 17 Text nachgelegt hätte, wenn ich das nicht erzählt hätte. Wenn ich eben weiß, dass es so zugeht und jetzt auch als Autorin auch so eine gewisse Macht habe.
Entschuldigung, habe ich nicht verstanden.
Als Autorin so eine gewisse Verantwortung macht, oder?
Ja.
Also ich möchte ja dann auch, wenn sich mir so eine Geschichte aufdrängt und ich eben weiß, dass Charlottes Schicksal kein Einzelschicksal ist, dann muss ich ja, also ich musste davon erzählen.
Und Sie hatten nicht Bedenken, also ich meine, die beiden ersten Romane, die waren ja weit weg oder ziemlich weit weg von Ihnen, bevor Sie dann den Stoff verinnerlicht haben. Aber das ist ja jetzt ein Buch oder ein Roman, der sehr nahe an Ihrem Leben ist. Da hatten Sie keine Bedenken?
Nö. ich wollte die Geschichte unbedingt erzählen und wenn ich erzähle, bin ich auch voll weg. Also da mache ich mir auch nicht Gedanken darüber, ob der Text ankommt oder wie der gewertet wird. Ob so, da bin ich so voll bei Charlotte und überleg mir, was für eine weirde Biografie dieser Ugo Meise hat und bin da einfach in diesem Kosmos. Und danach ist es eher so eine positive Aufregung, dass man gespannt ist, was jetzt passiert, wie es aufgenommen wird. Aha. Und ja, also eher so eine Aufregung, würde ich sagen. Angst nicht. Ich möchte keine Angst mehr haben.
Hm. Ja, also ich habe noch nie erlebt, dass in der Buchwelt ein Roman, dass über einen Roman schon im Vorfeld so gesprochen wurde, weil er natürlich in der Buchwelt selber spielt. Aber solche Gedanken, das drücken sie weg, haben sie gar nicht beim Schreiben. Aber danach vielleicht?
Ja, doch, auf jeden Fall. Auch währenddessen, eben nicht beim Schreiben, aber schon so, natürlich malt man sich's aus und freut sich einfach drauf und ist auch gespannt drauf. Ja, also es war mir natürlich auch offensichtlich klar, dass ihn viele scheiße finden, die jetzt die letzten meinen Texte mochten. Wenn es eben nicht so ist. Und da malt man sich schon viele Szenarien aus, aber da bei dem Text, der musste einfach raus. Deswegen war es mir auch alles so ein bisschen egal, was passiert, vielleicht. Eher so eine Freude jetzt, dass es jetzt draußen ist und dass ich mich jetzt wieder neuen Projekten widmen kann.
Okay, aber Sie haben ihn ja nicht in Zürich spielen lassen, sondern in München.
Ja, in München spielt er, ja. Er dachte, es wäre ein guter Ort, weil Charlotte will ja eigentlich am Meer leben. Mhm. Und dann landet sie ausgerechnet in München mit so einer doofen Bergkette am Horizont.
Also jetzt haben wir ja schon lange genug darüber geredet. Bevor wir nochmal darüber reden, lesen Sie doch bitte jetzt mal ein Stück, damit wir uns alle eine Vorstellung machen können.
Dass das Ganze eine riesengroße Fehlentscheidung war, hatte Charlotte eigentlich von Anfang an gespürt. Schon bevor die riesengroße Fehlentscheidung getroffen wurde, als sie die Stellenausschreibung sah, spürte sie, dass das eine riesengroße Fehlentscheidung werden könnte. Oft überlegt Charlotte, was passiert wäre, wenn sie, nachdem sie die Ausschreibung gesehen hatte, ihrer Mutter nichts davon erzählt hätte. Dann hätte ihre Mutter es nicht Charlottes Vater erzählt und dann hätten Vater und Mutter bzw. Vater sie nicht dazu überredet, sich zu bewerben und nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Bewerbungscasting dann auch die Stelle anzutreten. Assistentin des Verlegers in einem renommierten Verlagshaus in München. Da bist du ganz oben, das ist der Beginn deiner Verlagskarriere. Ihr Vater. Da bist du ganz oben, das ist der Beginn deiner Verlagskarriere. Ihre Mutter, die sagt, was der Vater sagt. Charlotte verbringt viel Zeit mit solchen selbstquälerischen Was-passiert-wäre-wenn-Gedankengängen. Das ist ein bisschen so wie Ritzen, denkt Charlotte und fragt sich, ob der Schmerz beim Ritzen vielleicht doch angenehmer wäre. Aber die ganzen Narben. Manchmal sieht Charlotte Menschen mit vielen Narben am Arm und es macht sie ganz verrückt und fasziniert sie auch ein wenig, wie symmetrisch und parallel die Linien am Arm in der Regel angeordnet sind. Wie Armbänder. Sie schaut sich das Gesicht an, das zu dem vernarbten Arm gehört und fragt sich, was die Gründe für den vernarbten Arm sein könnten. Bestimmt keine Assistentinnenstelle in einem renommierten Verlagshaus in München, denkt sie. Wobei... Charlotte schaut sich das Gesicht an, das zu dem vernarbten Arm gehört, fragt sich, ob neue Narben dazukommen oder ob die letzte Narbe schon dabei ist und hofft auf Letzteres. Die Wurzel allen Übels war eigentlich ihr Vaterkomplex, dachte Charlotte. Überhaupt konnte man Charlottes Meinung nach grundsätzlich viele Dinge, die in ihrem Leben nicht optimal liefen, auf ihren Vaterkomplex zurückführen. Und vielleicht konnte man noch grundsätzlicher viele Dinge, die auf der Welt nicht optimal liefen, auf viele unterschiedliche Vaterkomplexe zurückführen, dachte Charlotte auch, aber egal. Auf jeden Fall kämpfte Charlotte seit jeher mit unterschiedlichen Waffen und Strategien, um Bestätigung durch den Vater, die nur selten und wenn, dann äußerst dünn dosiert kamen. So lernte Charlotte früh, das Schlachtfeld auszuweiten und kämpfte auch außerhalb des Elternhauses um die Aufmerksamkeit und Bestätigung von Klavierlehrern, Tennistrainern, Professoren, Vorgesetzten und anderen Männern, zu denen sie aus irgendwelchen meist unreflektierten Gründen aufschaute. Der Bewerbungsprozess fühlte sich an wie eine schlechte Castingshow, in deren Finale Charlotte noch nicht mal zur Siegerin gekürt wurde. Wegen so einem Virus fand das Theater via Zoom und Telefon statt und nach mehreren Recalls und lange Wartezeiten bekam sie die Stelle der zweiten, der sogenannten administrativen Assistentin angeboten, obwohl sie sich gar nicht für diese Stelle beworben hatte. Die Hierarchisierung habe aber nichts zu bedeuten, versicherte man Charlotte wiederholt und sie wusste natürlich, dass Hierarchisierung immer etwas zu bedeuten hatten, sonst wird man ja auf sie verzichten. Gleich zu Beginn des ersten Gesprächs mit der Personalchefin und der aktuellen Assistentin, die aus guten Gründen bzw. einem guten Grund mit dem Assistentinnendasein pausieren wolle, wurde Charlotte eröffnet, dass nicht nach einer, sondern nach zwei Assistentinnen gesucht werde, die komplett ebenbürtig und als Team für den Verleger arbeiten sollten. Und Charlotte, die den versteckten Hinweis verstand, versäumte es zu sagen, dass die Stelle der administrativen Assistentin, deren Ausschreibung sie auch gesehen hatte, für sie und ihre Qualifikation keinesfalls in Frage kam. Letztendlich konnte Charlotte die beiden Frauen, die das Gespräch mit ihr führten, von ihrer Eignung überzeugen und sie kam eine Runde weiter. Sie durfte den Verleger kennenlernen in einem Zoom-Termin, der den beunruhigenden Titel Administrative Assistenz trug. Zweimal rief die Personalchefin, sie hieß Alexandra Liebig, vor diesem Zoom-Termin an, bot Charlotte das Duo an und ermutigte sie mit ihrer melodischen, tiefen Stimme und einem sie noch sympathischer machenden, leichten sächsischen Dialekt, fast schon als wären Alexandra und Charlotte Freundinnen, dazu einfach sie selbst zu sein. Sie dürfe sich nicht verunsichern lassen von dem Verleger, der ein bisschen eigen sei und auch nicht vergessen, dass es erst einmal nur um ein Kennenlernen gehe. Charlotte freute sich, dass die liebe Alexandra sie so schnell ins Herz geschlossen hatte und an sie glaubte, wobei vor allem die Andeutungen zu dem offenbar recht eigenwilligen Verleger ihre Neugier und euphorische Aufregung befeuerten. Sie hatte Lust, den Mann kennenzulernen. Vor dem Gespräch wollte sie im Internet alles über Verlagshaus und Verleger herausfinden. Wie vielen anderen fielen ihr zu dem Münchner Verlag als erstes dessen knallige, mit lustigen Sprüchen bedruckte Jutebeutel ein, die aufgrund der hohen Nachfrage schwer zu bekommen waren. Aber natürlich hatte Charlotte bereits vor der Recherche von dem Verleger gehört. Man kannte Ugo Meise und Charlotte konnte gar nicht genau sagen, woher genau man ihn kannte, was seine ursprüngliche Profession war und wie er bekannt geworden war. Sie hatte ihn als Autor, Münchner Lebemann und sogenannte disruptive Unternehmerpersönlichkeit abgespeichert. Im Fernsehen und in Klatschzeitschriften tauchte er immer mal wieder auf. Charlotte meinte sich zu erinnern, dass er mal mit dieser rehäugigen RTL-Moderatorin zusammen gewesen war. Richtig bekannt geworden war er wohl durch seinen Debütroman Rocky. Um die Jahrtausendwende ein Riesending, laut Beschreibungstext bei Amazon ein Kultbuch, aber sie wusste nicht, ob er davor auch schon von sich reden gemacht hatte. Jedenfalls wurde das Buch mit dem deutschen Schäferhund auf dem Umschlag ein Sensationsbestseller, der mal wieder das Gefühl einer Generation zum Ausdruck brachte wie kein anderer. Es ging um einen jungen Mann, der aus seiner bayerischen Vorstadtheimat loszieht, nach Italien, in der Fremde sich selbst verliert und einen Schäferhund findet, mit dem er durch Italien flaniert. Quasi Goethes italienische Reise in modern und mit Hund. Charlotte hatte den Roman im Deutschunterricht gerne gelesen. Es war der einzige einigermaßen zeitgenössische Text gewesen. Nach diesem Überraschungserfolg hat er ihres Wissens kein Roman mehr veröffentlicht und Charlotte wusste nicht genau, was er seitdem so getrieben hatte, außer irgendwie zum deutschen semi-intellektuellen Promi-Ensemble dazuzugehören. Ab und zu sah sie ihn in Instagram-Stories von Paul Ripke, Benjamin von Stuckrad, Barre, Olli Schulz oder so vorbeihuschen. Und sie erinnerte sich auch daran, dass sie vor Jahren mal in eine Hotel-Matze-Folge reingehört hatte, in der er zu Gast war, aber schon bei der Vorstellung, in der alle seine Professionen wie Social Entrepreneur, Schriftsteller und so weiter aufgezählt wurden, abbrechen musste, weil sie sich ja nicht für Männer interessierte, die eigentlich alt genug hätten sein müssen, um zu wissen, was genau sie eigentlich machten und machen wollten. Beim Googlen erfuhr sie immerhin, dass er nach seiner italienischen Reise ein Jahr lang Chefredakteur bei einem Literaturmagazin gewesen war, das dann aber bald eingestellt wurde und ein weiteres Buch herausgebracht hatte. so ein Gesprächsband zwischen ihm und einem deutschen Top-Tennisspieler über Leben, Sex, Drogen, Essen etc., das aber floppte. Dann googelt sie noch weiter. Eigentlich findet sie gar nicht so lustige Sachen heraus. Noch eine Sache, die vielleicht ganz lustig ist. Und zwar findet sie heraus, dass Ugo Meise gar kein Selfmade-Mann ist, sondern aus einer industriellen Familie stammt. Nämlich aus einer Süßwarendynastie. Und er hat eine andere Mutter wie seine Schwestern, weil der Vater die Ex-Frau, eine Butterkeks-Erbin, verlassen hat für ein jüngeres französisches Model. Und es erklärt auch Ugo Meises gutes Aussehen. Charlotte stellt fest, dass er wirklich gut aussah in seiner Jugend. So eine Mischung aus Brad Pitt und Johnny Depp, sagt sie. Und jetzt sieht er immer noch gut aus, aber eben nur noch gut für sein Alter. Und jetzt saß sie hier, um im besten Fall die Assistentin dieses Mannes zu werden. Vielleicht hatte doch alles so seine Richtigkeit, wie es gekommen war. Kurz vor dem Gespräch beendete Charlotte die Recherche, zog sich ihre Glücksbluse an, glättete ihre Haare, trug ein wenig Wimperntusche auf und saß dann nervös vor ihrem Rechner und wartete. Über eine halbe Stunde musste sie auf den Verleger warten und bekam alle 10 Minuten eine E-Mail von einer weiteren Assistentin. Herr Meise befinde sich noch in einem vorhergehenden Termin. Diese weitere Assistentin unterstützte den Verleger wohl in einem anderen Lebensbereich, dachte Charlotte, insofern der Verleger nicht nur Verleger war, sondern auch Schriftsteller, Vater, Unternehmer und so weiter. Während Charlotte nervös ihr eigenes Gesicht auf dem Bildschirm anlächelte, den Winkel der Webcam sowie die Position ihres Stuhls veränderte und sich ein weiteres Mal schnell die Haare bürstete, fragte sie sich, ob sie eine Berufung des Verlegers vergessen hatte. Ob er auch männliche Assistenten hatte, wie viele Assistentinnen es denn insgesamt waren, und hatte das Gefühl, dass er wohl sehr wichtig war und sehr viel zu tun hatte. Der Verleger sah älter und weniger charismatisch aus als auf den professionellen Porträtfotos, die von ihm im Netz kursierten, aber die meisten Menschen, von denen im Netz professionelle Porträtfotos kursieren, sehen wohl in Wirklichkeit eher älter und weniger charismatisch aus. Das blonde, kinnlange Haar, das er nach hinten gekämmt trug, war dünner und spröder als auf den Fotos. Die sonnengegerbte Haut hatte in der Vergangenheit vielleicht doch zu viel Sonne und zu wenig Sonnencreme gesehen und die tiefblauen Augen waren auch verblasst. Aber vielleicht lag das auch an der Videoqualität. Eine breite Narbe, die Charlotte nun das erste Mal wahrnahm, zog sich wie eine Raupe über seine Wange und sie fragte sich, ob sie auf den Fotos überschminkt oder retuschiert worden war, weil er sich vielleicht dafür schämte. Der Raum hinter ihm war sehr schön, modern, stilvoll eingerichtet, weitläufig, hell, graue Betonwände, große quadratische Fenster. Das konnte auch in New York sein, fand Charlotte, die noch nie in New York gewesen war. Leider kann Charlotte sich nur an einzelne Gesprächsfetzen dieses ersten Zoom-Kennenlernens erinnern, aber sie weiß noch, dass die Unterhaltung sprunghaft war und dass es wenig um die Stelle, um Aufgaben und Inhalte, mehr um Privates und Amüsantes dies und das ging. Und sie weiß noch, dass sie ihn lustig fand. Humor hatte er, das konnte man nicht leugnen. Wobei, Humor bedeutet ja, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Sie fand ihn jedenfalls lustig. Ein Fragment des ersten Gesprächs zwischen Charlotte und dem Verleger könnte in etwa so ausgesehen haben. Charlotte nennt den Verleger und sich im Folgenden Mu und Sch, weil im Verlag eine ausgesprochene Kürzelkultur herrschte, vor allem Mu gerne mit Kürzeln, Abkürzungen und anderen Wortspielen arbeitete und diese Geschichte ja schließlich auch ein bisschen Mus Geschichte ist. Mu, schöne Bluse. Sch, danke. Mu, das ist die Blumenbluse, die Sie auch auf dem Bewerbungsfoto anhaben. Sch, ja, das ist meine Glücksbluse. Mu lacht. Mu, mögen Sie Blumen? Sch, nein, eigentlich nicht. Sie? Mu, ja. Sch, es ist so dumm. Und dann wundere ich mich, dass ich nicht den Deutschen Buchpreis bekomme. Sch. Sch. Was sind denn Ihre Lieblingsblumen? Mu, Lisianthus. Charlotte kennt sich nicht aus mit Blumen und hat keine Ahnung, was Lisianthus sind. Sch. Schön. Mu, Was steht auf der Karte, die da hinter Ihnen an der Wand klebt? Charlotte steht auf, holt die Karte, die sie vorhin extra mit Tesafilm an die Wand hinter sich geklebt hat, weil sie sie lustig findet. In schwarzen Buchstaben steht darauf, es ist, wie es ist. Shh, es ist, wie es ist. Mu lacht. Mu, Sie sind lustig. Darf ich noch ein bisschen? Mini bisschen? Die Kathi Hummels Passage? Ja, die ist echt meine Lieblingspassage fast. Also Charlotte bekommt die Stelle der Assistentin angeboten, aber eben nicht die Stelle der ersten Assistentin, sondern die der zweiten, der administrativen Assistentin. Und sie will eigentlich sofort absagen, weil sie das ja nicht machen möchte. Aber dann macht sie den Fehler, dass sie mit ihren Eltern an so einem Samstagabend nochmal essen geht in so einem Landgasthof, der zum Lamm, zur Rose oder zum Ochsen heißt, wie halt so alle Landgasthöfe heißen. Und die Eltern überreden sie, beziehungsweise der Vater, die Stelle anzunehmen, weil sie könnte ja als zweite Assistentin die erste Assistentin ausstechen. Und dann wäre sie die erste Assistentin und dann wäre sie ganz oben und es wäre quasi der Beginn ihrer Verlagskarriere. Und so macht Charlotte das. Sie nimmt die Stelle an, sie zieht nach München und die Eltern müssen helfen bei diesem Umzug, weil sie ja quasi schuld sind an diesem Umzug. Die Eltern mussten helfen, weil sie ja quasi schuld waren an diesem Umzug. Bisher hatten sie es bei keinem von Charlottes 6 Umzügen getan. Der Vater musste schließlich viel arbeiten und die Mutter musste schließlich auch ein bisschen arbeiten und für den Vater da sein, wenn er abends nach Hause kam. Es war ein heißer, schwüler Samstag, der letzte Julitag und während sie Charlottes Sachen schwitzend in die Wohnung hochtrugen, zogen dicke Gewitterwolken auf. Sobald die Eltern fort waren, zog Charlotte sich Laufsachen an und flüchtete aus der Wohnung, die sie nicht ertrug. Als sie eine gute Stunde an der Isar entlang Richtung Zentrum gerannt war, donnerte es. Die Wolken brachen und Charlotte, die Angst vor Gewitter hatte, rannte weg vom Wasser und landete in Bogenhausen. Sie rannte an imposanten Villen vorbei und fragte sich, ob hier der Verleger wohnte, neben Kathi Hummels oder so. Aber dann erinnerte sie sich, dass Kathi letztens ins hippe Schwabing umgezogen war. Auf Instagram hatte Charlotte verfolgt, wie Kathi die goldene Wendeltreppe in der neuen Villa aufwendig umgestalten ließ. Oder ließ sie sie umgekehrt vergolden? Charlotte hatte einen Softspot für Kathi Hummels, die seit der Trennung von Mats Hummels komplett verloren schien und konnte sich nicht genau erinnern, wie genau das mit der Treppe gewesen war. Ich bin der Sache nochmal nachgegangen. Sie hat sie vergolden lassen. Sie wusste noch, dass Kathi sich an den beiden Tagen, als die alte wunderschöne Küche aus und die neue eingebaut wurde, eine riesengroße provisorische Übergangsküche in einem Zimmer aufbauen ließ, weil Kathi Hummels kochen liebt. Und Essen. Kathi Hummels liebt Essen, das sagt sie immer in ihren Insta-Stories. Ich liebe Essen. Sie isst hauptsächlich Berge von Pilzen und Salat, überall. Egal, wo sie hinfährt oder hinfliegt, sei es nach Thailand oder in die Alpen, in jedem Restaurant oder bei jedem Barbecue-Abend mit der Familie, bekommt sie Berge von Pilzen und Salat serviert und hat selbstverständlich immer in so Plastiktuben ihre eigenen Soßen dabei. Sie reist stets mit den gleichen Leuten herum, mit ihrer Make-up-Frau Anna Banana, ihrem Vater Freddy Fischer und manchmal mit ihrem Sohn Ludwig, auch Ludi genannt, inklusive zweier ständig wechselnder Nannies. Und wenn sie nicht gerade Berge von Pilzen und Salat isst, filmt sie irgendjemand für ihre Insta-Stories, in denen Kathi strahlend berichtet, was sie an dem Tag vorhat oder dass sie sich, wenn sie mal schlechte Laune hat, schön ankleidet und einfach eine rosafarbene Sonnenbrille aufzieht und das bewirkt Wunder. Während sie das sagt, zieht sie eine rosafarbene Sonnenbrille auf und strahlt in die Kamera. Aber in den traurigen, sorgengefurchten Augen von Vater Freddy, der irgendwo zusammengesunken im Hintergrund sitzt oder steht, sieht Charlotte, dass die rosafarbene Sonnenbrille vielleicht doch nicht so krasse Wunder bewirkt. In der exklusiven RTL2-Doku Kathi Hummels alles auf Anfang will Kathi zeigen, wie sie wirklich ist. Sie spricht von der Trennung von Ehemann Mats, dem Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle und von ihren Depressionen. Wir begleiten Kathi mit der gewohnten Crew nach Los Angeles, wo sie eine kleine Cameo-Rolle bei X-Factor und ein peinliches Blind Date hat, nach München, wo sie ihren Wiesenbummel organisiert, nach Köln zum Deutschen Fernsehpreis, wo sie den Preis in der Kategorie Beste Unterhaltung Reality für die Sendung Kampf der Reality Stars annimmt und eine zu emotionale Dankesrede hält, als ob sie als beste Moderatorin den Preis bekommen hätte und nicht die Sendung. Und wir schauen zu, wie sie sich zu zeigen bemüht, wer sie wirklich ist, während sie sich überaus umständlich einen riesengroßen Hometrainer in das Ferienhaus in Los Angeles liefern lässt und den beiden mexikanischen Lieferanten dann krass viel Trinkgeld gibt, wozu sie in die Kamera strahlt. Und immer wieder Vater Freddy im Hintergrund mit seinen sorgengefurchten Augen. Irgendwie hat Kathi, die sich die Welt so macht, wie sie ihr gefällt, den Anschluss an die Außenwelt komplett verloren. Und das fasziniert Charlotte ungemein, macht sie gleichzeitig aber auch traurig. Die Kathi hat Lust aufs Leben und neue Herausforderungen wie Schauspiel, sagt die Kathi. Die Kathi hat Lust, sich nochmal richtig zu verlieben, sagt die Kathi. Die Kathi, sagt sie immer, wenn sie über sich selbst spricht. Manchmal, wenn Charlotte länger nicht Kathis Storys geschaut hat, hofft sie beim Wiederreinschauen, dass es der Kathi endlich mal besser geht. Und meistens ist alles wie immer.
Danke. Bevor wir drüber reden, wie sie das machen, für wen schreiben sie eigentlich?
Ach, für niemanden.
Für sich selbst?
Für mich selbst, ja. Also ich denke auch beim Schreiben jetzt nicht an Lesende oder so. Also ich möchte da erzählen, ich möchte mit einer Figur losziehen und ich möchte mit der einen Weg finden.
Sie haben mir mal gesagt, das kann ich eigentlich bis heute nicht glauben, Sie schreiben einfach los.
Ja.
Ist das so?
Ja. Also ich habe so eine Ausgangssituation, ich muss schon wissen, wie so die Figur tickt, was die so antreibt, für was die brennt und dann ziehe ich mit der los. Gerade ist auch total lustig. Ich glaube auch, deswegen hatte ich heute so eine gute Zeit in Zürich. Ich bin gerade unterwegs mit einer neuen Heldin und die ist eben diesmal nicht, also die Handlung spielt nicht an einem festen Ort, die ist mit dem Auto unterwegs und die ist jetzt in St. Moritz gelandet.
Nee.
Das ist halt super lustig. Ja.
Okay.
Das macht so Spaß. Und das ist ja auch so ein bisschen wie die Bahnhofstraße. Und es hat irgendwie heute alles gepasst, auch mit dieser Bergkette da. Und also ja, es macht, ja,
ich weiß. Während Sie jeden Abend eigentlich einen Termin haben, schreiben Sie auch noch schon am Fetten.
Ja, also so morgens in meinem Hotelbett, ich habe so einen Instant-Coffee dabei und Wasserkocher, dann, ja, dann koche ich mir einen Kaffee und dann arbeite ich ein bisschen. Das gibt mir auch total viel während so einer Lesereise. Das ist auch so eine gute Waffe gegen die Einsamkeit, mhm, dass man so eine Figur hat, mit der man parallel unterwegs ist und wo man immer überlegt, was passiert als nächstes. Was macht die gerade?
Das kann man auch extrem gut beim Autofahren, oder?
Ja, voll.
Okay. Ja. Jetzt eben, wir wollten darüber sprechen, wie sie das machen. Was ich faszinierend finde, sind diese ständigen Wiederholungen, wie sie sich dann in diese Figuren reinbohren. Ist das einfach so in ihrem Kopf oder ist das ein Vorsatz?
Nee, ich bin dann dort. Ich bin dann auch so ein bisschen parallel. Also ich bin voll bei der Figur, dann denk auch, wie die, fühl mich da rein und hab dann auch diese Wiederholungen, glaube ich, die mir selbst auch Struktur geben, um diese Figuren zu checken. Mag dieses Stilmittel sehr gerne und das gibt mir dann auch immer wieder Halt, um zu fragen, worum geht's?
Okay.
Zum Beispiel der Figur.
Aber das ist so ein Ton, der in ihrem Kopf ist.
Ja. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was da ist. So ein, nicht unbedingt doch eine Stimme für die Figur, so ein Ton, eine Stimme, ein bisschen so Farben, so ein Gefühl halt.
Was Sie auch in diesem Roman im Gegensatz zu den anderen gemacht haben, was neu ist, dass Sie Ihr Erzählen immer wieder thematisieren. Das könnte nun einfach so weitergehen, neue Woche, neues Glück, weitererzählen mit leichter dramaturgischer Steigerung, während sich die Leser allmählich fragen, was die vielen Wiederholungen sollen und ob dem Ganzen nicht bald die Luft ausgeht.
Das wäre eigentlich voll die lustige Passage zum Vorlesen. Die ist mega kurz, das sind ja nur 3 Seiten. Nee, ich fände die für Zürich einfach auch schön. Ich glaube, Zürich würde die gefallen.
Ist ja ihr Abend.
Ganz, also ist ganz, die ist ganz schnell. Das sind zwei Minuten pro Seite, also 4 Minuten ist ja ganz schnell. Ganz schnell. Es veranschaulicht einfach diese Allwissende Erzählstimme auch gut. Das ist okay, oder?
Ja, ja, alles.
Das könnte nun einfach so weitergehen. Neue Woche, neues Glück. Weiter erzählen mit leichter dramaturgischer Steigerung, während sich die Leser allmählich fragen, was die vielen Wiederholungen sollen und ob dem Ganzen nicht bald die Luft ausgeht. Oder sie fragen sich, worauf die Geschichte hinauslaufen wird, zu welchen Gemeinheiten der Verleger fähig ist, ob es Charlotte vielleicht gelingt, das Verhältnis zu ihm in stabile Bahn zu lenken oder ob er voll durchdreht. Fasst er sie an? Aber warum eigentlich weitererzählen? Wozu die Schilderung von zusätzlichen grotesken Situationen? Wieso nicht einfach hier in die Schlusskurve einbiegen? Charlotte geht nach der ersten Kündigung zurück nach Köln. Sie hat ja gemerkt, dass das ein Scheißladen ist. Basta. Novellenlänge erreicht. Aber Novellen verkaufen sich nicht gut und sind ja auch irgendwie scheiße. Wenn, dann ein Roman. Also, Charlotte bleibt, die Erzählung wird weitergehen und sie wird so ähnlich weitergehen wie bisher. So viel kann jetzt schon verraten werden. Und natürlich wird dem Ganzen eine Dramaturgie unterliegen. Charlotte und Verleger werden sich einander annähern. Charlotte wird in ihrer Rolle wachsen. Der Verleger wird verrückter, wird Grenzen überschreiten. Es wird weiterhin lustige Situationen geben, aber auch zunehmend unangenehme. Vielleicht sollte dabei ein Schritt mehr in die Gegenwart und näher zu Charlotte gemacht werden, um zu zeigen, was das alles mit ihr anstellt. Weniger Distanz, auch wenn es weh tut. Es soll jedenfalls einfach eine gut erzählte Geschichte werden, die die Leser mit nach Hause nehmen, vielleicht mit zum Abendbrottisch. Während ein Leser sich das Brot beschmiert, könnte er seinen Verlobten, der den Bestseller auch in kürzester Zeit verschlungen hat und sich gerade eine Gabel Quinoa-Salat in den Mund schiebt, sowas fragen wie: Denkst du, das ist realistisch? Ob es in der Verlagsbranche wohl wirklich so steinzeitlich zugeht? Die frisch Verlobten, nennen wir sie Tom und Johannes, würden über den Verleger und die Assistentin diskutieren. Vielleicht würde Tom sogar den Verleger aus dem Buch verteidigen, der ja nur ein kleiner Bub mit riesengroßem Vaterkomplex ist. Und diese Charlotte ist auch kein Unschuldslamm. So würde es ein bisschen hin und her gehen, bis Johannes fast ein wenig wütend die Stimme erheben würde. Im Prinzip geht es hier ja nicht um diese beiden Figuren. Es geht ums Ganze, um die Verhältnisse. Und da hat Johannes recht. Bei der gut erzählten Geschichte bisher und auf den kommenden Seiten soll es nicht nur um den Verleger und die Assistentin gehen. So viel geben die beiden auch nicht her. Es soll auch um das Haus, um den Verlag, um die vielen Menschen gehen, die dort arbeiten, die zuschauen, wie der Verleger vollkommen überfordert ist mit seiner Position, den Laden kaputt macht und die ganze Zeit junge Frauen rekrutiert und feuert und rekrutiert. Ist es für diese Menschen vielleicht auch ein bisschen amüsant? Wie so ein Dürrenmattstück? Die Assistentinnen? Fände Charlotte es vielleicht auch ein bisschen amüsant, wenn sie etwa in der Presseabteilung arbeiten und ab und zu mit den wechselnden Assistentinnen nebenan sprechen würde. Die kleine Bühne, das Assistentinnenbüro. Die Assistentinnen würden ihr, wenn sie Charlotte sympathisch fänden, im Vertrauen witzige, absurde oder auch heftige Storys erzählen. Charlotte würde mit ihnen lachen und ihnen mitleidig und aufmunternd auf den Rücken klopfen, wenn sie sich in den Feierabend verabschiedete und sie noch blieben. Würde sie eingreifen? Charlotte weiß es nicht, aber sie weiß oder ist fest davon überzeugt, dass sie eingreifen würde, wenn sie älter und in einer höheren Position wäre. Wenn sie vielleicht selbst Mutter wäre oder wenn die Assistentinnen vom Alter her ihre Töchter sein könnten. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Allmählich Spannung aufbauen, ein bisschen mehr von Charlottes Innen- und Privatleben erzählen, ein paar Mitarbeiter vorstellen, das Haus errichten.
Der Verleger, war der in der Wirklichkeit eigentlich so schlimm? Also wenn er nur so halb so schlimm ist?
Ugo Meise.
Ja, nee, der in der Realität. Wenn der nur so halb so schlimm ist wie Ugo Meise?
Oh, ich habe jetzt keinen Bock, über den zu sprechen.
Okay, gut. Also, was mir auch extrem gut gefallen hat, ist, dass sie Charlotte nicht ausnehmen aus diesem System. Das kommt ja bei der Stelle jetzt auch ein bisschen zum Tragen. Sie wird ja Teil dieses Systems. Sie macht da mit. Sie ist nicht einfach sozusagen die sich dann wehrt und da Rabatz macht, sondern sie fühlt sich geschmeichelt anfangs, ja, ein Günstling zu sein.
Ja, sie verfängt sich da immer mehr und handelt auch immer mehr entgegen ihres eigenen moralischen Kompasses. Und ich glaube auch, das sind so Sachen, wo sie sich schämt, wenn sie eben zum Beispiel auf seine Flirtereien eingeht und manchmal so mitspielt und dann fast das Gefühl hat, dass sie dieses schreckliche System eigentlich auch unterstützt und am Laufen hält. Und ja, ich glaube, das war auch was ich erzählen wollte. Und ich glaube, deswegen ist diese Erzählstimme auch, diese allwissende Erzählstimme, die eben auch bewertet, in Frage stellt, hinterfragt und so, deswegen habe ich die benutzt und oder deswegen hat die sich mir aufgedrängt, weil ich mehr Distanz gebraucht habe und weil ich auch nicht ganz genau gecheckt habe, warum Charlotte nicht nach der ersten Kündigung nach Hause geht, wem will die da eigentlich was beweisen und was sind das eigentlich für weirde Grenzüberschreitungen des Verlegers, weil das ja gar nicht so einfach zu fassen war. Es war nicht so eine klare Handlung wie in den letzten beiden Büchern, wo da so eine Heldin loszieht und
kann ja nur funktionieren, weil andere mitmachen, oder?
Ja.
Ich meine, wenn da niemand arbeitet, dann kann der sich austoben, solange er will.
Und das ist mir beim Schreiben nochmal mehr deutlich geworden. Also, das war, dass das der Verleger eigentlich gar nicht böse ist. Der ist wirklich nur so ein kleiner Bub mit riesengroßem Vaterkomplex. Und dass vor allem die Mitarbeitenden, die dem Verleger eben nahestehen oder so, wie Alexandra Liebig zum Beispiel, die eben die ganze Zeit diese neuen Arbeitsverträge der Assistentin unterschreibt, viel schlimmer sind, als man denkt. Anfangs.
Dann muss ich eine Stelle vorlesen. Charlotte kennt sich selbst zu gut, um sich als Feministin zu bezeichnen. Natürlich ist sie für gleiche Chancen und so weiter, aber sie setzt sich nicht gerade aktiv dafür ein und vor allem freut sie sich, wenn sie Vorteile wegen ihres Aussehens oder ihres Auftretens als junge Frau genießt. Ist das ein Verständnis von Feminismus, dem Sie sich anschließen können?
Nö, vielleicht zum Teil, aber ich glaube, das macht auch Charlotte so als Figur aus, dass sie eben auch so richtig unsympathische Seiten hat und denen wollte ich mich dann aber auch so komplett ehrlich stellen, weil ich finde immer, wenn man dahin geht, wo es unangenehm wird, ja, eben, wo es eklig wird, wo es weh tut, das sind meistens doch die besten Passagen, oder? Wenn man auch, also ich mag beim Lesen auch einfach diese gebrochenen Heldinnen, die einfach gut und scheiße sind und da sind eben Menschen sind widersprüchlich und Menschen haben auch böse Gedanken und böse Antriebe und denen möchte ich mich beim Schreiben vollstellen und auch ausloten, so, dass es auch okay ist, dass man auch vielleicht als Leserin die Figur richtig hassen kann und schlagen will. Nicht schlagen, schlagen ist nicht gut. Aber man hasst sie richtig, aber man kann sie auch mögen gleichzeitig. Also man will sie dann auch mal trösten und so. Und das sowas beim Schreiben immer.
Reden wir noch, gerade die Stellen, die Sie vorgelesen haben, die sind ja auch richtig witzig. Und eine Stelle haben Sie, glaube ich, nicht vorgelesen, die ich wahnsinnig witzig fand. Das Sofa, also sein Sofa des Verlegers, das Sofa sah aus wie so zwei gestapelte Weißwürste. Vielleicht war er hungrig, als er das Zimmer eingerichtet hatte, dachte Charlotte.
Ja, da sahen ja alle Möbel so ein bisschen aus wie Essen. Der Stuhl sieht, glaube ich, aus wie so ein halboffenes Ei. Ja. Und ja, sowas macht natürlich auch mir Freude. Es ist ja
Die Frage ist, wo haben Sie Ihren Witz gelernt? Also wann wussten Sie, ich bin eigentlich ganz lustig.
Ach, das lernt man ja nicht. Ich glaube, in der Familie so. Ich war halt immer, schon immer gern mit meinen Geschwistern rumgeblödelt und Simpsons geguckt und gelacht und habe die Familie gerne
zum Das heißt aber noch nicht, dass man das aufschreiben kann, oder?
Nee, das ging dann aber auch, also keine Ahnung. Meine Familie ist, glaube ich, hat einen sehr bösen Humor. Also bei uns, wenn man sich so das Abendessen zum Beispiel vorstellt, einer wird immer geärgert. Also einer hat eine richtig schlechte Zeit.
Einer wird gemobbt.
Und rennt meistens dann auch weg oder bricht das Abendessen ab. Und die anderen lachen halt über diese Person. Und das hat halt immer Spaß gemacht. Also mit meinen Ich bin immer recht schnell in mein Zimmer abgehauen, wenn ich das Opfer war. Aber ja, und ich habe dann auf Familienfesten zum Beispiel dann mir überlegt, dass ich gerne was sage und habe mir dann ein Stück mit meinen Geschwistern überlegt und wollte schon immer gerne die Leute zum Lachen bringen. Ich glaube, da ging das so los. Und in der Schule war ich auch so ein bisschen eine, die gern mal so ein bisschen Klassenclown-mäßig. Ich war nicht
Um doch dazuzugehören.
Nö, da einfach um damit Leute Bestätigung, damit ich lustig bin. Und nein, weil ich sowas hab, ich kann, wenn ich so einen Gedanke hab, wenn ich einen lustigen Gedanken hab, dann muss der raus. Laut.
Das kenn ich.
Oder, also das ist so, da denke ich so, der ist jetzt gerade so lustig, das muss ich jetzt mitteilen.
Und immer wieder.
Nee, einmal reicht
das. Einmal reicht.
Einmal reicht das schon, aber ja. Ja, ich glaube, ja, lustig, man bekommt es ja dann auch oft zurückgespielt, dass Leute
ja,
lachen.
Und ja,
ich,
ja.
Das ist, glaube ich, schon was ich, das wusste ich, bevor ich wusste, dass ich schreiben kann, wusste ich, dass ich lustig bin.
Passiert Ihnen das noch, dass Sie in Lesungen, das ist Ihnen bei 22 Bahnen, Windstärke 17, ist Ihnen das ja immer wieder passiert bei Lesungen, dass Sie nicht mehr aufhören konnten zu lachen, weil jemand im Publikum so gelacht hat, oder?
Ja,
weil da so eine Verbindung.
Ja, das ist das Schönste. Ich liebe das. Also, dass man auch so, keine Ahnung, manchmal so sonntagabends kommen dann hunderte Menschen und dann lacht man sich kaputt über diese dummen Textpassagen und diese Momente, wenn ich dann auch die Fassung verliere und man so gemeinsam lacht. Das sind schon die schönsten bei Lesungen. Ja. Ja, und das, ich glaube, dieser Humor, das war auch, sonst hätte ich gar keinen Bock gehabt, diesen Roman zu schreiben, weil es ja letztendlich also jetzt keine Thematik, wo es Spaß macht, sich mit zu beschäftigen. Und Charlotte schafft es ja auch erst ganz am Schluss, da auszubrechen. Und das war immer so, vor allem am Anfang, so diese ersten Begegnungen zwischen Verleger und Charlotte war natürlich auch einfach lustig. Oder dieses Büro einzurichten. Also das läuft dann wirklich so ab, dass ich mir so, ich google dann so Designer-Highlights und dann dachte ich so, ey, die sehen ja echt, also dieses Sofa sieht ja wirklich aus wie Weißwürste. Und dann sieht man so diese ganzen Möbel und sucht dann nach Möbeln, die irgendwie nach irgendwas wie Essen aussehen, damit man so ein komisches Büro einrichten kann. Und sowas macht natürlich beim Schreiben dann auch Spaß.
Jetzt, bevor wir dann noch zu einer ganz kurzen Passage kommen und zu Ihren Fragen vor allem, vielleicht noch müssen wir noch kurz drüber reden. Das ist ja ein Buch, das Ihnen etwas beschert hat, was Sie vorher nicht kannten. Nämlich Widerstand, Kritik. Sie wurden ja einfach gefeiert für die ersten. Das auf BookTok und was weiß ich, TikTok, was wurden Sie auch kritisiert für das Buch. Was haben Sie daraus gelernt?
Ja, am Anfang habe ich mich ein bisschen überrollt gefühlt, weil da erschien Assistentin gerade und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass jetzt auf einmal wieder so 22 Bahnen und so kritisiert wird. Und es war dann auch einfach zu viel mit dem ganzen Stress und so. Aber dann ist es so gekippt und jetzt finde ich es einfach nur noch geil, weil jetzt bin ich noch bekannter. Und ich weiß ja, dass diese Sachen, die kritisiert worden sind, einfach, das war jetzt ja nicht gut begründet oder so. Von daher hat mich auch gefreut, dass da einfach so coole Menschen waren, die mich verteidigt haben und gesagt haben, ey, seid ihr alle Baller. Und jetzt ist es, bin ich fein damit. Bin quasi wie ein Phönix aus der Asche aufgestiegen.
Naja, das ist ein bisschen übertrieben.
Ja, aber es ist so ein schönes Bild, oder? Nein, aber ich habe mich am Anfang war ich schon richtig, also am Anfang von der Lesereise, das war richtig kacke, als das losging. Weil es so doll war. Und es ist ja dann auch immer so, so doll auf Social Media, ja, dass man denkt.
Dann haben Sie auch eine kurze Pause gemacht, oder?
Auf Social Media. Ja. Weil ich dachte, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, mich dazu mit zu beschäftigen. Aha. Und da tut es immer gut, so mit der Familie einfach zu sprechen. Ich habe es mit meinem Bruder, der ist Mathematiker, wir telefonieren so alle 3 Monate miteinander. Und ich dachte dann so, bei einer Fahrt zu irgendeiner Lesung, ich erzähle ihm mal gerade, was bei mir so abgeht und dass ich ja gerade ganz schön viel abbekomme und mein Bruder wollte mir gar nicht Halt geben oder mich trösten und ich habe es ihm so erklärt und habe, während ich es erklärt habe, auch gecheckt, wie verrückt und doof das alles ist und mein Bruder meinte so, und das wundert dich, Er hat sich nur gefragt, wie lange das noch gut geht. Es hat ihn voll gewundert, dass ich irgendwie everyone's Darling war, weil es gar nicht zu mir gepasst hat. Er meinte, es war eine Frage der Zeit, bis das umschwenkt, weil ich schon immer so polarisierend war. Und das war so ein Gespräch. Ich glaube, da hat so die Stimmung bei mir so richtig umgeschlagen, weil ich dachte, ja, wenn es eh darauf hinausgelaufen wäre, dass es irgendwann kippt, dann ist doch gut, dass es jetzt gekippt ist. Und ich finde es ja auch gut zu polarisieren. Ich mag eigentlich bekannte Menschen, also viele bekannte Menschen, die polarisieren, weil die meistens mutig sind und keine Angst haben anzuecken. Und ich finde es besser zu polarisieren, als irgendwie egal zu sein und sich irgendwie dem Mainstream zu beugen.
Ein Satz, den Sie mir vorhin gesagt haben, die kriegen mich nicht.
Nee, die kriegen mich nicht.
Die kriegen Sie nicht, genau. Jetzt vielleicht, weil es ist wirklich wichtig, dass die Leute ihre Fragen stellen können, vielleicht noch kurz diese Passage.
Ja, die ist wirklich kurz. Die ist wirklich kurz.
Ja.
Kurz davor noch. Bei 22 Bahnen habe ich immer kokett, wie ich bin, gesagt, dass ich keine Liebesgeschichte erzählen wollte, dass ich eben die Geschichte von den Schwestern erzählen wollte. Und dann stand aber Viktor am ersten Tag auf dem Block und ich konnte mich quasi nicht wehren gegen die Liebesgeschichte. Und das ist natürlich eine Lüge. Ich wollte in erster Linie eine Liebesgeschichte erzählen. Nicht in erster Linie, aber in zweiter Linie. Ich lese und schaue am liebsten Liebesgeschichten. Ich weiß auch nicht, was ich da kompensiere. Und hier wollte ich wirklich partout keine Liebesgeschichte erzählen. Also wirklich, ich wollte diese Geschichte vom Machtmissbrauch und Emanzipation erzählen, bla bla bla. Und und ich war fast schon bei der Hälfte, aber dann wurde es im Verlag immer döver und zu Hause wurde es auch immer döver. Also der Stress macht sich eben körperlich bemerkbar. Charlotte fallen die Haare aus, ihr geht's einfach gar nicht gut, Augen zucken und so weiter. Und sie hat eben nur diesen alten Mann, mit dem sie Zeit verbringt. Und da dachte ich so, eigentlich fehlt dir doch noch eine Liebesgeschichte. Und dann habe ich es eben doch nicht geschafft, es ohne Liebesgeschichte zu erzählen. Eigentlich fehlt dir noch eine Liebesgeschichte. Das ist doch falsch, dass es in Charlottes Leben in dieser Zeit nur diesen relativ alten Mann gab, der sie mit seinem Sportwagen in einer Seitenstraße in der Nähe des Verlags absetzt. Trist. Was spricht dagegen, ein wenig Leichtigkeit in ihre Geschichte hineinzuzaubern? Unrealistisch? Passt nicht? Charlotte ist gar nicht offen für eine Liebesbeziehung? Vielleicht. Aber Liebe passiert halt, das weiß ja jeder. Vor allem passiert sie, wenn man gar nicht damit rechnet. Vielleicht gab es während Charlottes Intermezzo in München auch gar keine Liebesgeschichte. Vielleicht gab es nur end- und fruchtlose Tinder-Konversationen. Aber vielleicht gab es daneben auch eine kleine, zart sich anbahnende Liebesgeschichte, die dann leider doch im Sand verlief und an Charlotte und dem großen Verlagshaus scheiterte. Aber wer weiß das schon? Es ist klar, dass die Liebesgeschichte, wenn sie denn hineingezaubert werden soll, nicht zu zentral schön oder stark sein darf, weil sie sonst die eigentliche Handlung, die ja schon da ist, zu sehr verdrängen oder auch beeinflussen würde. Sie ist eben nur ein kleiner Nebenhandlungsstrang, der vielleicht für kurze Zeit ein wenig Leichtigkeit hineinzaubert. Und Charlotte freut sich bestimmt. Jedenfalls lächelte der junge, blonde Mann sie am Freitagmorgen an und Charlotte freute sich. Dann fällt die versprochene zartkeimende Liebesgeschichte die darauf folgende Woche aber komplett hinten runter. Aber dann. Nun ist die versprochene zartkeimende Liebesgeschichte für diese Woche komplett hinten runtergefallen. Wo ist nun der schöne Bär? Wo ist die Leichtigkeit? Lächelt der junge Mann sie vielleicht am kommenden Montag nicht nur an, sondern sagt sogar Hi? Oder kommt er ihr bereits am Freitagabend entgegen, obwohl sich die Wege der beiden ja eigentlich nur morgens kreuzen? Musste Charlotte an diesem Freitagabend, als sie schon bei der S-Bahn war, noch einmal zurück, weil sie ihren Arbeitslaptop doch mit nach Hause nehmen wollte, um die Briefe fertig zu setzen, und kommt er ihr gar nicht entgegen, sondern holt sie ein, läuft auf einmal neben ihr und lächelt sie an? Gibt es schicksalhafte Begegnungen doch? Das wäre doch schön, so eine Überraschung, die Charlotte nach der anstrengenden Woche auch redlich verdient hat. Oder ist es vielleicht sogar Charlotte, die den blonden Lockenkopf des Bären bei ihrem zweiten Weg zur S-Bahn von hinten erkennt, die Gelegenheit in der Feierabend-Euphorie beim Schopfe packt, ihn einholt, zu ihm hochschaut, ihn anlächelt und Hi sagt. Er erschrickt kurz, lächelt dann aber zurück und erwidert das Hi. Feierabendbier, fragt er ohne bayerischen Dialekt und eigentlich auch ohne Fragezeichen. Charlotte nickt. Schweigend laufen sie nebeneinander die Straße runter. Er zeigt mit hochgezogenen Augenbrauen zum englischen Garten. Sie nickt. Schweigend kauft er 2 Bier am Kiosk und als sie auf der Bank sitzen, bricht er endlich das Schweigen, streckt ihr zuerst das Bier entgegen und dann die warme, starke Hand. Bo, sagt er. Charlotte sagt, Charlotte. Bo, der Bär, denkt Charlotte und schmunzelt. Er wirkt wirklich ein bisschen wie ein Bär. Ruhig, erhaben, ernst. Bo ist vor 10 Jahren von Nordfriesland hierher gezogen, wegen Landschaft und Job, hat sich selbstständig gemacht als Tischler und baut Möbel. Am Wochenende fährt er meistens in die Berge, wo er sich ein Haus gekauft hat, das er gerade renoviert. Charlotte, wo aus Nordfriesland? Bo, Amrum. Charlotte, du kommst aus Amrum? Bo, ich komme von Amrum. Charlotte, das ist eine Insel. Bo, richtig. Charlotte, wieso ziehst du denn dann hier hin? Bo, wieso nicht? Vor allem wegen der Landschaft. Abgesehen vom Meer gibt es auf Amrum nicht viel. Charlotte, die schon immer am Meer leben wollte und auf ImmoScout ein Suchfilter zu aktuellen Mietwohnungen in größeren Städten an der Ostseeküste sowie in St. Peter-Ording und ein paar ausgewählten Nordseeinseln erstellt hat, in denen sie immer mal wieder reinschaut, nur zum Spaß, ist baff. Charlotte, aber wieso wegen Landschaft, wenn du die Nordsee vor der Tür hast? Bo, ich mag Berge lieber als Meer. Charlotte überlegt, ob diese Aussage eine Red Flag ist. Charlotte, diese Aussage ist für mich eigentlich eine Red Flag. Bo lächelt. Es ist das 3. Mal, dass er lächelt. Nach dem 1. Lächeln an dem Freitagmorgen und dem 2. Lächeln vorhin nach Charlottes Überholmanöver und Charlotte ist beeindruckt. Seine grünen Augen leuchten tiefgrün wie der Wald in den Fenstern von dem Haus des Verlegers. Sie mustert sein jungenhaftes, gebräuntes und von blonden Locken eingerahmtes Gesicht, die blonden, von der Sonne gebleichten Augenbrauen über den grünen Augen, die ein bisschen verbrannte und sich schälende Stupsnase, den schönen Mund, während er ihr Gesicht mustert. Hätte sie das Gesicht ihres Traumprinzen beschreiben sollen, dann hätte sie es wahrscheinlich genau so beschrieben. »Ich mag dein Gesicht«, sagt er. Charlotte denkt, das ist das Romantischste, was je einer zu ihr gesagt hat. Charlotte, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Charlotte, ich glaube, das ist das Romantischste, was je einer zu mir gesagt hat. Bo, ich finde das jetzt nicht so romantisch, eher naheliegend. Dein Gesicht ist schön. Charlotte, wenn du das nicht romantisch findest, was findest du denn dann romantisch? Bo antwortet nicht, knippelt am Etikett seiner Bierflasche und sagt dann, wenn ich sowas sage wie, ich denke manchmal an den Morgen, als du mich einfach so frech angelächelt hast mit deinen großen braunen Rehaugen. Wie kann er das einfach so sagen? Sie weiß gar nicht, was sie antworten soll. Soll sie zugeben, dass sie auch an ihn gedacht, dass sie sich vor dem Einschlafen sogar schon ausgemalt hat, wie er sie anspricht und fragt, ob sie schon mal segeln war? Wie sie dann zusammen segeln gehen. Es gibt ja so viele Seen im Münchner Umland, wie sie sich ganz ungeschickt anstellt auf dem Boot und wie es dann zu regnen anfängt. Aber das würde vermutlich ein bisschen psycho wirken. Also sagt sie, Mensch, Bo, du bist ja ein kleiner Romantiker. Bo schaut sie einfach an, ganz ernst, aber mit so einem Zug um seinen schönen Mund, dass Charlotte seinen Blick ausweichen muss. Aufs Wasser schaut sie und murmelt, Bo, der romantische Bär. Und mit dieser Aussage schafft sie es das erste Mal, Bo zum Lachen zu bringen. Fast erschreckt dreht sie sich zu ihm um und sein leises, heiseres Lachen ist wirklich das Schönste, was sie seit langem gehört und gesehen hat. Überhaupt wird es das Schönste sein, was sie in München erlebt hat, ihn am Ende zum Lachen gebracht zu haben. Bereits an diesem ersten Abend im englischen Garten verliebte Charlotte sich in Bo. Sie sprachen lange, wobei so viel gesprochen wurde an den Abend gar nicht. Charlotte erzählte ihm von ihrer Musik und als die Sonne unterging, überlegte sie, ihren Kopf an seine starke Schulter zu lehnen, traute sich aber nicht und als er dann seinen Arm um sie legte, lehnte sie ihren Kopf an seine starke Schulter und fragte sich, ob nun vielleicht alles gut werden würde. Später wird Charlotte vor der Frage stehen, ob sie sich Bo, den romantischen, pragmatischen Bär, nur eingebildet hat. Das fragt sie sich natürlich nicht wirklich, aber er wirkt so ausgedacht. Wie eine Romanfigur. wie er da auf einmal in ihrer Geschichte auftaucht, mit seinem schönen Gesicht aus einer anderen Welt zu stammen scheint, die nichts mit ihrer zu tun hat und auf einmal wieder weg ist, obwohl Charlotte ihn so gerne als Hauptfigur in ihrem Roman gehabt hätte. Aber sie ließ ja nicht genug Platz für eine weitere Hauptfigur und er wollte auch nicht. Ein bisschen bleibt er zum Glück noch.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
So, und jetzt brauchen wir Licht im Saal für Ihre Fragen. Bitte heben Sie einfach die Hand, wenn Sie eine Frage an Frau Wahl haben.
Hallo, mein Name ist Valentina. Ich habe die beiden ersten Bücher verschlungen, absolut, und dann das dritte auch gerne gelesen. Und es hat im Stil, vom Schreibstil her, schon einen großen Bruch zwischen dem zweiten und dritten Buch. Wie geht's weiter?
Ja, also ich wollte mich im dritten auch so erzählerisch so ein bisschen ausprobieren und jetzt kommt eben so eine, ich würde sagen, Road Novel. Viel, ich weiß gar nicht, was ich verraten darf, eigentlich gar nicht.
Das Buch kommt ja erst in 27.
Nee, also, 26.
Ah, doch jetzt?
Ja, im Herbst, 26.
Krass.
Ja, mal gucken, wie lange ich den Einjahresrhythmus beibehalte. Ja, die Protagonistin ist mit dem Auto unterwegs. Von der Erzählstimme will ich, glaube ich, gar nicht so viel verraten. Aber wird ein Banger. Also ich glaube, dass das kommende Buch das Lustigste ist.
Ah ja?
Ja. Also ich finde es am lustigsten. Also mir bringt es viel Freude und ich lache sehr viel.
Gut.
Hallo, mein Name ist Melina und ich habe mich beim Lesen von der die Assistentin gefragt, was die Reaktion von Kathi Hummels auf die Stelle war.
Das fragen sehr viele. Also sie hat nicht reagiert. Ich frage mich auch, wie sie reagieren würde, wenn sie es lesen würde. Ich glaube, so wie ich sie einschätze, würde sie sich vielleicht sogar ein bisschen geschmeichelt fühlen oder freuen. Ich glaube nicht, dass die das...
Ist ja auch alles wahr, was drinsteht,
oder? Ist ja nicht, es ist ja nur eine Beschreibung, was sie macht. Es ist ja gar nicht wertend oder so gemeint.
Nein.
Naja, es ist manchmal... Ich will mich ja auch... Also mit dieser Passage nicht über sie lustig machen. Es ist ja auch so eine Passage, die so die Einsamkeit von Charlotte zeigt. Also die da allein in ihrer Wohnung sitzt und sich dann eine Stunde dieses Leben dieser Frau anschaut, mit der sie eigentlich gar nichts zu tun hat und sich das dann alles reinzieht und da ja fast so ein bisschen vernarrt drin ist. Das ist ja auch so eine moderne Form der Einsamkeit so ein bisschen.
Ich heiße Harriet. Meine Frage ist, gerade so in einer Zeit, wo viel auch mit KI zum Beispiel generiert wird und ChatGPT einfach ein großes Thema ist, ist das eine Kritik, die Sie sich auch anhören müssen? Also, dass Ihre Texte zum Teil gar nicht selber geschrieben sind, sondern künstlich entstanden sind?
Also die Kritik kam noch gar nicht so richtig, glaube ich. Und ich mache da ja auch komplett zu. Also ich, wenn mich irgendwie jemand fragt, als Autorin, wie geht's dir damit? Hast du da Angst? Ich möchte darüber nicht sprechen. Ich benutze die KI auch nicht. Ich habe letztens gegoogelt, wie kann man ausschalten, dass beim Googlen jetzt auch so eine doofe KI kommt.
Ja, schrecklich. Ja.
Letztens hat dann jemand zu mir gesagt, aber beim Auto magst du es. Und ich so, hä, das ist mein Baby, was mit mir spricht. Nee, wurde noch nicht. Komm, aber ja, könnte man bestimmt mal versuchen, so einen Karo-Wahl-Roman von der KI schreiben lassen zu lassen.
Würde ich nicht machen.
Nee, ich mach's auf jeden Fall nicht. Mhm.
Hallo, mein Name ist Ute. Mich würde interessieren, wie haben Sie das Buch geschrieben, das erste? Sie waren in Zürich und hatten eine schwere Zeit. Haben Sie das dann parallel zum Arbeiten geschrieben oder die schwere Zeit überwunden und dann begonnen?
Nee, während der Zeit. Also ich war da eben in Zürich, ich habe mich total einsam gefühlt, gar nicht angekommen und dann abends und am Wochenende. Es war so ein Samstag, als ich damit angefangen habe, da war Tilda auf einmal da und dann habe ich sofort angefangen zu schreiben, weil ich Angst hatte, dass dieser Impuls sonst wieder weg ist. Und dann hat mir das eben in dieser schweren Zeit auch voll viel gegeben, dass ich eben immer wusste, bei der Arbeit abends kehre ich wieder in dieses Haus, dieses traurige Haus in der Fröhlichstraße ein und verbringe Zeit mit den Schwestern. Die ist ja, die haben ja auf den ersten Blick ein richtiges Kackschicksal. Also denen ging es ja viel schlechter als mir. Die haben keine funktionierende Familie und es war voll gut und schön und hat auch mir viel gegeben mit diesen beiden Schwestern eben, die trotz allem die schönen Dinge im Leben schätzen, wieder selbst zurückzufinden zu den schönen Dingen. Also am Abend und am Wochenende. Ich hatte halt überhaupt kein Privatleben und habe deswegen wahrscheinlich auch nichts von Zürich gesehen. Ich war halt nur in dieser Wohnung und bei der Arbeit.
Und haben sich dann auch besser gefühlt?
Auf jeden Fall. Also ohne das Schreiben hätte ich, glaube ich, nee, da hätte ich das nicht so lange ausgehalten. Beziehungsweise ich habe ja nicht lange ausgehalten.
Nee.
Nee, aber da hätte ich es schlechter ertragen auf jeden Fall.
Mhm. Ja, hallo, ich bin Hanna. Meine Frage wäre, bei die Assistentin geht es um Machtmissbrauch in der Verlagsbranche.
Heb mal deine Hand, damit ich dich sehe. Ah, da.
Und gab es da irgendwie Reaktionen von anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben? Oder was waren so Reaktionen aus der Verlagsbranche auf dieses Buch?
Ja, das ist richtig krass. Also das total viele, mehr als gedacht, auch von... Auch nicht nur von Jüngeren, sondern auch von vielen, die schon länger arbeiten. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt gerade bei der Buchmesse hatte ich einfach richtig viele Gespräche mit Menschen, die auch ja in Verlagen arbeiten, wo es jetzt gar nicht gedacht hätte vielleicht. Und ich glaube, jeder, der in der Verlagsbranche arbeitet, kennt eine so eine weirde Verlegerpersönlichkeit. Oder Chefpersönlichkeit. Und auch in anderen Branchen. Es stand ja am Anfang auch zur Debatte, ob wir den Ort ändern. Also ob wir eben es nicht in der Verlagsbranche spielen lassen, sondern so. Und das fände ich so, das kam für mich einfach nicht in Frage, weil ich eben weiß, dass es in der Verlagsbranche so zugeht. Und eigentlich ist die Verlagsbranche aber, ja der letzte
aber
Ort.
Wie erklären Sie sich das, dass das in der Verlagsbranche so ist?
Naja, so ein Verlegerdasein bietet ja schon näher... Boden für so eine weirde Persönlichkeit. Man ist so Gastgeber, man muss die Autoren ranholen. Man hat ja nicht so richtige Aufgaben. Oder? Also, wissen Sie, was ich meine? Man ist ja schon so, man steht ja so für den Verlag so ein bisschen. Man muss die Autoren bei Laune haben, dann abends mal mit denen Champagner trinken und so weiter. Mhm. Ja. Ja, es sind halt auch so, ja, auch, dass man so ein bisschen narrenfrei hat. Ja, ist halt ein Verleger, der ist der ist halt ein bisschen weird, der braucht jetzt noch, trinkt abends gerne mal einen Schluck Champagner oder so, der trifft sich heute Abend noch mit denen könnte er sich ein Buchprojekt vorstellen.
Ja, ja.
Und ja.
Und er braucht die Kohle nicht, oder? Hm? Die Kohle braucht er ja nicht, hat er geerbt.
Ja.
Ja, das ist schon wesentlich. Das ist ein bisschen Spielchen, das er da macht.
Jetzt sprechen wir wieder über Ugo Meise.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, nicht nur.
Ja.
So, sorry. Also, nochmal eine Frage.
Hallo, ich heiße Blanka. Ich komme aus München. Ich fand das sehr lustig, wie du das beschrieben hast. Aber was meine Frage war, du hast diesen Roman geschrieben, nachdem du ja schon zwei sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht hattest und ja auch in dieser Verlagsbranche dann schon wirklich ein Star warst. Und ich habe mich gefragt, ob du diese Erzählerstimme auch gebraucht hast, um dich so wieder zurückzuversetzen in diese Zeit, in diese Verlagsbranche sozusagen, bevor du sie so gut ja dann für dich irgendwie auch erlebt hast. Oder wie du das, ob du das Gefühl hattest, sozusagen diese Distanz zu brauchen oder wie du das dann geschafft hast, weil man ja die Perspektive aus dem, was du dann schon erlebt hast, ist wahrscheinlich ja auch nicht ganz ausblenden kann.
Mhm. Also genau kann ich das natürlich nicht beantworten, weil es eben auch immer so ein bisschen unterbewusst passiert. Aber diese Erzählstimme, die kam, also ich habe den Roman angefangen zu schreiben und habe den am Anfang wirklich in der Ich-Perspektive genauso wie die letzten beiden geschrieben und dann schnell gemerkt, dass das gar nicht funktioniert bei dem Text und bin dann in die personale Perspektive gewechselt und dann hat sich eben satzweise am Anfang diese Erzählstimme aufgedrängt, die manchmal eben vorausblickt, bewertet und dann eben auch das erste Mal wie vorhin dann längere Passage da ist. Und ich glaube, die ist einerseits, hat die sich aufgedrängt, weil ich eben auch geprägt bin von meinen eigenen Lesevorlieben und ich mag voll gerne Texte, die mit der Distanz spielen und die eben auch diesen Erzählvorgang verschriftlichen und mit dem spielen und die so ein bisschen irritieren dadurch. Deswegen wollte ich das gerne auch mal ein bisschen selbst ausprobieren bei dem Text, weil ich ja jetzt eben das Standing hatte und dachte, ich kann mir jetzt auch mal den Luxus nehmen, mich ein bisschen auszuprobieren. Und andererseits, ja, habe ich die Distanz definitiv gebraucht, auch zur Verlagswelt, weil man eben so drin war als Autorin, aber auch davor als Mitarbeiterin und dieser Schritt zurück dann oft einfach notwendig war, um das von außen zu betrachten. Macht das Sinn? Beantwortet es deine Frage? Ja? Okay.
Gut. Wir müssen leider zu einem Ende kommen. Kommen Sie doch an eine unserer nächsten Veranstaltungen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihr Kommen. Das war sehr schön und vor allem bei Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre unbedingte Ehrlichkeit. Das war schön.
Danke, danke auch. Danke.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.